heute hier vorne, heute Morgen, begrüßen zu dürfen. Das war das Mikrofon. Nee, ich lasse es da unten liegen, dann fällt es nicht mehr weiter runter. Eine Predigt an Karfreitag. Das ist immer was Besonderes. Der Robert hat mich heute Morgen schon quasi mit dem ersten Abschnitt, den ich mir hier aufgeschrieben habe, begrüßt. Weil der Tag, der Sonntag, der gibt das Thema schon gleich vor. Es ist also klar, was heute Morgen das Predigtthema sein wird. Und es ist halt auch so, dass die meisten von euch schon x Predigten zu dem Thema gehört haben. Und es dann so ein Ding ist. Man will auf der einen Seite sich nicht wiederholen, auf der anderen Seite weiß man, es wird eine Wiederholung, man will Leute abholen und doch kann man das Rad nicht neu erfinden. Denn auf der oberflächlichen Ebene wisst ihr alle, was an Ostern passiert ist. Also ich kann euch jetzt keine Geschichte erzählen, wo ihr sagt, ach so, krass. Und auch dieses Erleben, so wie die Jünger das erlebt haben, die dann mit Jesus durch diese Kreuzigung und bis Ostern zur Auferstehung durchgegangen sind, diese Emotionalität, die kriegen wir auch so nicht reproduziert, weil wir halt auch schon um Ostersonntag und die Auferstehung wissen. Aber etwas anderes kann gelingen und das ist mein Gebet in der ganzen Vorbereitungszeit gewesen und das klang auch schon an verschiedenen Stellen an. Und das ist dieser Move, den menschliche Worte nicht hinkriegen können, sondern den der Heilige Geist allein machen kann. Dass es gelingt, diese distanzierte Zuschauerebene zu verlassen, auf der wir analysieren, wer was wo warum gesagt, getan oder gedacht hat. Es geht darum zu erkennen, was es für mich und mein Leben bedeutet, dass es dort um mein Leben oder Tod geht. Es ist aber auch das hat mich auch so nicht getröstet, wo ich dachte, ja, das ist gut. Das ist wie so ein Bild von einem großen Meister. Wenn ihr jetzt an die Museen dieser Welt denkt, ne? Paris, London, Berlin, was da so an Klassikern der Kunst hängen. Das ist ja auch nicht so, also als Schüler vielleicht schon, aber sonst als Kunstinteressierter, dass man da einfach einmal hingeht und sagt, ah ja, Mona Lisa, alles klar, habe ich gesehen und weiter. Sondern das im sich Zeit nehmen, im Details anschauen, im Betrachten, im auf sich wirken lassen, das Bild anfängt mit einem zu reden und man Dinge erkennt, die man so im Vorbeigehen nicht erkennt oder die man auch bisher nicht erkannt hat. Und im Betrachten dieses Geschehens am Kreuz liegt einfach eine schier unergründliche Tiefe. Der Christian hat ja schon diesen Text am Abendmahl gelesen, anders als den Korinthertext, den wir sonst immer lesen. Und ihr seid also jetzt, oder wir sind jetzt alle zusammen quasi zeitlich gesehen nach dem Abendmahl. Das Loblied wurde gesungen und man hat sich auf den Weg gemacht an den Ölberg. Und ich habe gedacht, ich mute euch das zu, jetzt mal bleibend bei Matthäus, einfach den Fortgang dieser Geschichte jetzt mal zu lesen. Ich habe nur so ein paar Seitenstränge weggelassen, wo es jetzt nicht direkt um das Jesus-Geschehen geht. Aber es ist schon ein bisschen Text. Lasst euch drauf ein. Dann kamen sie zu einem Olivenhain namens Gethsemane. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern, setzt euch hier hin. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus und die beiden Zebedäus-Söhne jedoch nahm er mit. Auf einmal wurde er von schrecklicher Angst und von Grauen gepackt und sagte zu ihnen, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich nieder, das Gesicht auf den Boden und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorbei. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zurückkam, fand er die Jünger schlafend und sagte zu Petrus, konntet ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Seid wachsam und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach. Danach ging er ein zweites Mal weg und betete: Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch austrinken muss, dann geschehe dein Wille. Als er zurückkam, fand er sie wieder eingeschlafen. Sie konnten ihre Augen vor Müdigkeit nicht offen halten. Er ließ sie schlafen, ging wieder weg und betete zum dritten Mal dasselbe. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen: Schlaft ihr denn immer noch? Ruht ihr euch immer noch aus? Genug damit, es ist soweit. Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn den Sündern in die Hände gegeben. Steht auf, lasst uns gehen. Der Verräter ist schon da. Kaum hatte er das gesagt, kam Judas, einer der Zwölf, mit einer großen Schar von Bewaffneten. Sie trugen Schwerter und Knüppel und waren von den Hohenpriestern und Ältesten geschickt. Der Verräter hatte ein Zeichen mit ihnen verabredet. Der, den ich zur Begrüßung küssen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen. Judas ging gleich auf Jesus zu. Sei gegrüßt, Rabbi, sagte er und küsste ihn. Jesus entgegnete ihm: Dazu bist du gekommen, Freund? Da traten die Männer heran, packten Jesus und nahmen ihn fest. Doch einer von den Männern, die bei Jesus waren, zog sein Schwert. Er schlug auf den Sklaven des hohen Priesters ein und hieb ihm das Ohr ab. Steck dein Schwert weg, sagte Jesus zu ihm, denn alle, die zum Schwert greifen, werden auch durchs Schwert umkommen. Meinst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel stellen würde? Wie könnte sich dann aber die Aussage der Schrift erfüllen, nach denen es so geschehen muss? Dann wandte sich Jesus an die Bewaffneten und sagte: Bin ich denn ein Verbrecher, dass ihr mit Schwertern und Knüppeln auszieht, um mich zu verhaften? Ich saß doch täglich bei euch im Tempel und lehrte. Da habt ihr mich nicht festgenommen. Aber es muss sich alles erfüllen, was in den Prophetenschriften über mich vorausgesagt ist. Da ließen ihn alle Jünger im Stich und flohen. Die, die Jesus festgenommen hatten, brachten ihn zum hohen Priester Kaiaphas, wo sich bereits die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer versammelt hatten. Petrus folgte ihnen in weitem Abstand bis in den Innenhof des Palastes. Dort setzte er sich zu den Dienern und wärmte sich am Feuer. Er wollte sehen, wie alles ausgehen würde. Währenddessen suchten die hohen Priester und der ganze hohe Rat nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es erlauben würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Doch sie fanden nichts, obwohl viele falsche Zeugen gegen Jesus aussagten. Schließlich standen zwei falsche Zeugen auf und sagten: Der da hat behauptet, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Da erhob sich der hohe Priester und fragte Jesus: Hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du dich dazu? Aber Jesus schwieg. Darauf fragte ihn der hohe Priester noch einmal: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, bist du der Messias, der Sohn Gottes, oder nicht? Ich bin es, erwiderte Jesus. Doch ich sage euch, in Zukunft werdet ihr den Menschensohn sehen, wie er an der rechten Seite des Allmächtigen sitzt und wie er mit den Wolken des Himmels kommt. Da riss der hohe Priester sein Gewand am Halssaum ein und rief: Er hat gelästert. Was brauchen wir noch Zeugen? Jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Schuldig, riefen sie. Er muss sterben. Dann spuckten sie Jesus ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Andere gaben ihm Ohrfeigen und höhnten: Na, wer war das, Messias? Du bist doch ein Prophet. Als Jesus dem Statthalter vorgeführt wurde, fragte ihn dieser: Bist du der König der Juden? Es ist so, wie du sagst, erwiderte Jesus. Daraufhin brachten die hohen Priester und Ältesten schwere Beschuldigungen gegen ihn vor. Doch Jesus gab keine Antwort. Pilatus fragte ihn: Hörst du nicht, was sie alles sagen gegen dich? Aber zu seinem Erstaunen gab Jesus auch ihm keine einzige Antwort. Nun war es üblich, dass der Statthalter jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen freiließ, den das Volk selbst bestimmen durfte. Damals saß gerade ein berüchtigter Aufrührer namens Jesus Barabbas im Gefängnis. Da fragte Pilatus in die Menge, die sich versammelt hatte: Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, den man den Messias nennt? Er wusste ja, dass sie ihm Jesus nur aus Neid ausgeliefert hatten. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten: Lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Seinetwegen hatte ich heute Nacht einen schlimmen Traum. Doch die hohen Priester und Ratsältesten hetzten die Menge auf, die Freilassung von Barabbas und die Hinrichtung von Jesus zu fordern. Der Statthalter fragte: Wen von beiden soll ich euch freigeben? Barabbas, schrien sie. Was soll ich damit Jesus tun, der Messias genannt wird? Kreuzigen, schrien alle. Aber warum? Fragte Pilatus. Was hat er denn verbrochen? Doch sie schrien nur noch lauter: Kreuzige ihn! Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte und der Tumult immer schlimmer wurde, ließ er sich Wasser bringen. Vor den Augen der Menge wusch er sich die Hände und sagte: Ich bin schuldlos am Tod dieses Mannes. Das müsst ihr verantworten. Da schrie das ganze Volk: Wir und unsere Kinder wollen schuldig sein an seinem Tod. Daraufhin gab Pilatus ihnen den Barabbas frei. Jesus aber ließ er mit der schweren Lederpeitsche geißeln und übergab ihn dann den Soldaten zur Kreuzigung. Die führten ihn zunächst in den Palast des Statthalters, das sogenannte Prätorium, und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie zogen ihn aus und hängten ihm ein scharlachrotes Gewand um. Dann flochten sie eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf. Schließlich drückten sie einen Stock in seine rechte Hand, nahmen Haltung an und höhnten: Sei gegrüßt, König der Juden. Sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock aus der Hand und schlugen ihm damit auf den Kopf. Als sie genug davon hatten, ihn zu verspotten, nahmen sie ihm den Umhang wieder ab, zogen ihm seine eigenen Gewänder an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Unterwegs begegnete ihnen ein Mann namens Simon. Er stammte aus Zyrene. Die Soldaten zwangen ihn, das Kreuz für Jesus zu tragen. So brachten sie ihn bis zu der Stelle, die Golgotha, Schädelhöhe, heißt. Dann wollten sie ihm Wein zu trinken geben mit einem Zusatz, der bitter war wie Galle. Als er gekostet hatte, wollte er aber nicht davon trinken. So nagelten sie ihn ans Kreuz und verlosten dann seine Kleidung unter sich. Dann setzten sie sich hin und bewachten ihn. Über seinem Kopf hatten sie ein Schild angebracht, auf dem der Anklagegrund für seine Hinrichtung stand. Das hier ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigten sie zwei Räuber, einen rechts und einen links von ihm. Die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Du wolltest ja den Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Rette dich doch selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, steig vom Kreuz herab. Auch die hohen Priester, die Gesetzeslehrer und die Ratsältesten machten sich über ihn lustig. Andere hat er gerettet, riefen sie. Sich selbst kann er nicht retten. Er ist ja der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut. Soll der ihm jetzt helfen, wenn er wirklich Freude an ihm hat? Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Auch die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt waren, beschimpften ihn so. Aber von Mittag an und noch den halben Nachmittag lag eine schwere Finsternis über dem ganzen Land. Zuletzt schrie Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani, was heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Herumstehenden hörten das und sagten: Seht, er ruft Elia. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in sauren Wein, steckte ihn auf einen Stock und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, riefen die anderen, wir wollen noch sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus aber schrie noch einmal laut auf und übergab den Geist. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Die Erde fing an zu beben. Felsen rissen auf und Gruben öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Nach der Auferstehung von Jesus kamen sie aus ihren Grüften, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm Jesus bewachten, erschraken sehr, als sie das Erdbeben erlebten und die anderen Dinge wahrnahmen. Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn, sagten sie. Viele Frauen sahen von weitem zu. Sie hatten Jesus schon in Galiläa begleitet und ihm gedient. Unter ihnen waren Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Josef, sowie die Mutter der Zebedäus-Söhne. Warum war das hier eigentlich nötig? Hat das denn echt sein müssen? Okay, ich meine, Römisches Reich ist jetzt nicht so zart besaitet, kennen wir alle, aber sowas echt jetzt? Wir haben heute Morgen in der Einleitung schon einiges gehört, was ich jetzt auch nochmal erzählen werde. Aber um die Notwendigkeit dieses Kreuzes zu verstehen, müssen wir ganz an den Anfang zurückgehen. Wir wurden damals von Gott geschaffen, bekamen seinen Geist eingehaucht, um als seine Geschöpfe in Gemeinschaft mit ihm in seiner Gegenwart zu leben und unserer Aufgabe nachzugehen. Und unsere Aufgabe war nicht, sitzen auf der Wolke mit der Harfe und Halleluja singen, sondern wir hatten einen Garten, den sollten wir bebauen und bewahren. Wir hatten eine Schöpfung, die uns anvertraut ist. Und die sollten wir nach seinem Willen uns untertan machen, als gute Haushalter dieses uns anvertrauten Vermögens. Aber gleichzeitig hat die Sünde versucht, ein Bein auf den Boden zu bekommen auf der Erde. Sie wollte diese ursprüngliche Gemeinschaft des Menschen miteinander als Mann und Frau und mit Gott zerstören. Wir wissen alle, dass es ihr gelungen ist. Und beide Menschen haben sich gegen Gott entschieden. Wir haben der Lüge geglaubt, die uns eingeredet hat, wir bräuchten Gott nicht und könnten ohne ihn so sein wie er. In Wirklichkeit, so die Schlange, wäre das Verbot, von dem Baum zu essen, ja nur dazu da, uns das Beste vorzuenthalten. Gottes Wille für uns und unser Leben bedeutet also am Ende, das Beste vorenthalten zu bekommen. Das war die Lüge. Aber wir haben es geglaubt, also haben wir uns genommen, was wir meinten, dass es das Beste für uns sei und haben von dieser verbotenen Frucht gegessen. Aber jetzt ist das nicht Jammern auf hohem Niveau. Ich meine, Frucht essen, ja oder nein? Wir reden doch, wenn wir uns umschauen, von einer ganz anderen Dimension in unserer Welt. Wenn ich mir anschaue, was es dort an Schuld, Unrecht, Leid und Zerstörung gibt. Ich meine, Frucht essen? Was wir verstehen müssen, ist, was durch dieses Essen der Frucht mit unserem geistlichen Leben passiert ist. Bis dahin waren wir in den Augen Gottes rein, fehlerlos, sündlos, gerecht. Und Gott ist heilig. In ihm ist keine Sünde und er kann keine Gemeinschaft mit der Sünde haben. Was bedeutet eigentlich dieses Sünde? Es steht für am Ziel vorbei, Zielverfehlung, vorbeigeschossen zu haben. Im Englischen ist es auch heute noch der Begriff, wenn du beim Bogenschießen die Scheibe nicht triffst, dass es dann heißt, du hast gesündigt, du hast gesinnt. Darum geht's, vorbei am Willen Gottes zu leben. Wenn Gott also keine Gemeinschaft mit der Sünde haben kann, wir jetzt aber Sünder geworden sind, ist die erste logische Konsequenz, dass wir diese Gemeinschaft mit Gott verloren haben. Dieses geistliche Leben, das wir in uns hatten, ist in dem Moment gestorben. Und noch ein zweites ist geschehen. Schuld erfordert Sühne. Sühne ist auch so ein altes Wort, das wir heute auch nicht mehr so wirklich oft benutzen. Aber es drückt aus, dass es einen Ausgleich geben muss. Eine Wiedergutmachung. Irgendeine Art von Rechenschaft oder Strafe. Das ist so ein Rechtsgrundsatz, den wir in allen Rechtssystemen dieser Welt finden. Und der hat genau diesen Grundsatz im Zentrum. Wir empfinden es als zutiefst unrecht, wenn Schuld einfach ungestraft bleibt. Denkt an diesen schockierenden Mord, der vor ein paar Wochen in Deutschland durch die Nachrichten gegangen ist, von diesem Mädchen in Freudenstadt, die 12 Jahre alt war. Die Ermittlung der Täter, das hat nicht lange gedauert, das war schnell. Aber sie können nicht zur Rechenschaft gezogen werden, weil sie zu jung sind, gemäß unserem Gesetz. Und auf der einen Seite kann man das auch verstehen, weil die ja selber noch Kinder sind. Aber auf der anderen Seite steht da jetzt diese abscheuliche Tat, die ja, für die es keine Sühnung geben wird. Was wir aber auch noch an diesem Beispiel merken, ist, das, was wir als Rechenschaft bezeichnen, erbringt niemals den wirklichen Ausgleich. Es bleibt immer so ein schales Gefühl zurück, weil selbst die höchste vorstellbare menschliche Strafe das nicht ändern würde. Kommen wir zurück. Wir haben uns also für die Sünde entschieden und damit sind wir vor Gott schuldig geworden. Noch ein Wort zu dem, wie gut wir dann ohne Gott mit unserer Aufgabe klargekommen sind. Der Mose braucht nicht viel. Es ist gerade mal eine Seite, ein Kapitel weiter oder eine Generation und du liest über den ersten Mord, wo ein Bruder seinen anderen umbringt und zwar aus Eifersucht. Und das Tempo, in dem das Böse sich dann ausbreitet, ist rasant. Und wenn man dann so guckt und das vergleicht mit heute, dann denkt man, ja, das sieht dann doch schon so eher aus wie die Welt, in der ich lebe. Gott ist auch gerecht. Also bei ihm herrscht Gerechtigkeit und kein Unrecht. Neben dem Verlust der göttlichen Gemeinschaft, dieses göttlichen Lebens in uns, steht also auch noch die gerechte Forderung Gottes nach Sühne für unsere Schuld. Und um dort Gerechtigkeit wiederherzustellen, ist das Maß der Strafe der ewige Tod. In der Geschichte um den sogenannten Sündenfall gibt es aber jetzt noch eine Sache, die dieses Thema in einem Bild noch beschreibt, wie so eine Art sichtbares körperliches Pendant zu einer unsichtbaren Wahrheit. Nämlich unsere Nacktheit. Die Bibel berichtet, dass der Mensch nach dem Essen der Frucht, als Gott ihn gerufen hatte, plötzlich merkte, dass er nackt war. Er schämte sich plötzlich dafür. Es war ihm klar, dass er so nicht vor Gott treten konnte, weshalb er sich versteckte und dann einen kläglichen Versuch machte, diese Nacktheit selber zu bedecken. Nachdem Gott mit ihm dann geredet hat und ihnen ihre Strafe mitgeteilt hat, kommt etwas ganz Erstaunliches. Wir haben bisher die Auswirkungen unserer Sünde in Bezug auf Gottes Heiligkeit und seine Gerechtigkeit betrachtet. Damit könnten wir eigentlich Schluss machen. Damit wäre eigentlich alles gesagt, alles geklärt. Aber es fehlt eine weitere Eigenschaft Gottes, die größer ist. Und zwar diese Liebe. Gott ist Liebe und bei all dem blutet der Liebe das Herz. Denn das Ende vom Lied wäre gewesen, dass es keine Gemeinschaft Gottes mit dem Menschen mehr in Ewigkeit hätte geben können und der Mensch nackt und geistlich tot für ewig zurückgeblieben wäre. Und was lesen wir bei Mose, wie Gott hier eine Lösung bereits andeutet? Gott selbst, so heißt es, machte für den Menschen Kleider aus Fellen. Die haben seine Nacktheit bedeckt, viel besser als diese Feigenblätter. Aber für ein Kleid aus Fell musste ein Tier oder mehrere sterben, das mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun hatte. Es stirbt also jemand stellvertretend und vergießt sein Blut, damit die Schuld eines anderen zugedeckt werden kann. Das ist die eigentliche Idee dieser ganzen Opfer, die Gott dann später im ersten Bund mit seinem Volk auch ganz genau beschreibt. Es ist nämlich überhaupt nicht egal, was und wie geopfert wird. Dieses Tier musste zum Beispiel immer rein und fehlerlos sein, sonst durfte es nicht als Opfertier genommen werden. Das ist ein Symbol dafür, dass nur wer selber keine Sünde hat überhaupt für jemand anderen zum Stellvertreter werden kann. Sonst müsste er für seine eigene Fehlerhaftigkeit bezahlen. Das leuchtet ein und daran wird einem auch sofort klar, dass bei Menschen hier niemals eine Lösung zu finden ist. Und es dämmert einem schon so langsam, worauf dieses ganze Thema hindeutet. Um der Gerechtigkeit Genüge zu tun, braucht es ein fehlerloses Opfer. Den Gipfel dieser prophetischen Andeutung finden wir im jüdischen Passafest. Dort geht es vordergründig um die Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens und darum, vor dem Gericht Gottes bewahrt zu werden. Und das ging allein dadurch, dass man ein unschuldiges Lamm geschlachtet und mit dem Blut die Längs- und Querbalken der Eingangstür bestrichen hat. Dieses Passalamm war ein Schatten auf Jesus. Und wann sonst, wenn nicht am Passafest, musste Jesus sein Blut an den Längs- und Querbalken des Kreuzes fließen lassen. Und wir haben den Text ja eben gehört. Und Sigi hat uns am Sonntag in der Einleitung, weiß gar nicht, aber am Sonntag erzählt, dass dieses Jahr das jüdische Passafest und das Osterfest zeitlich wieder zusammenfallen. Warum hat Jesus das überhaupt gemacht? Zur Wiederholung. Wir Menschen haben zwei Dinge verloren, für die wir eigentlich geschaffen wurden. Das eine ist unsere Gerechtigkeit vor Gott und das andere ist die Fähigkeit, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Was wir nicht verloren haben, ist Gottes Liebe zu uns. Wenn wir jetzt die Bibel weiterlesen, kommen wir dann irgendwann zum Volk Israel und dem Bund, den Gott mit ihnen gemacht hat. In dem Bund wird unter anderem beschrieben, wie man durch ein Sündopfer Vergebung für seine Sünden erwirken konnte und wie Gott nach dem Bund Wohnung in seinem Volk gemacht hat. Erst in einem Zelt und später dann im Tempel und dort im sogenannten Allerheiligsten. Das mit dem Sündopfer hatte aber eine ganze Reihe von Sünden, für die es nicht gereicht hat. Wenn die Schuld vor Gott eine gewisse Grenze überschritten hat, gab es keine Möglichkeit für Opfer mehr. Derjenige wurde hingerichtet. Und im Vollzug lesen wir auch, dass die Menschen, die geopfert haben, keine Veränderung erlebt haben. Das Opfer hat nur für den Moment die Schuld bedeckt, hatte aber keinen nachhaltigen Effekt. Und die Sache mit der Gemeinschaft war auch sehr limitiert. Einmal im Jahr nur durfte allein der hohe Priester in das Allerheiligste gehen und auch nur deswegen wieder, um Vergebung für das Volk zu erzielen. Daran sieht man schon einen ziemlich starken qualitativen Unterschied zu dem, was uns aus dem Paradies beschrieben wird. Dort ist der Mensch ständig vor Gott gekommen. Und hier nur ein Mensch einmal im Jahr. Man sieht zwar schon einen Riesenschritt in dem Bund im Vergleich zu dem, was vorher da war, aber eben auch, dass er diesen Schaden nicht vollständig reparieren konnte. Paulus schreibt dann später, dass eigentlich kein Tieropfer in der Lage war, echte Sühnung für Sünde zu erreichen. Und das zu verstehen, fällt uns auch eigentlich gar nicht schwer. Wie soll denn das Blut eines Tieres irgendeinen Effekt haben auf meine Sünde? Dazu ist doch mehr nötig. Und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Die Idee, dass Gott selber Mensch wird, ist die einzige Lösung, um uns zu retten. Menschliche Anstrengung kann es nicht. Die Menschwerdung allein hätte aber auch nicht gereicht. Das Strafmaß, über das wir reden, ist der Tod. Also ist die einzige Lösung, dass Gott selber unsere Strafe auf sich nimmt, weil nur er als schuldloser Mensch dazu in der Lage ist. Was hier so kurz und logisch klingt, ist so unerhört, dass man es nicht fassen kann. Warum sollte Gott dafür bezahlen, was wir verbockt haben? Auch wenn es die Lösung wäre, warum soll er das machen? Und da gibt es nur einen einzigen Grund, das ist eben genau diese Liebe. Und so beschreibt uns das auch die Bibel. Das Alte Testament ist voll von Andeutungen, Bildern, Prophetien, Verheißungen, die genau das aussagen. Gott wird seinen Sohn, seinen Retter schicken. Und Jesus hat das Kreuz als eigentliches Ziel seiner Mission von Anfang an klar vor Augen. Und doch haben wir gelesen, wie er unmittelbar vor seiner Verhaftung dreimal den Vater gefragt hat, ob es einen anderen Weg gibt. Aber es gab keinen. Um die vollständige Rettung erreichen zu können, war das nötig. Und schaut euch an, wie das geschieht. Es ist nicht Gott, der seinen Sohn selber tötet. Es sind die Menschen, die schreien, dass Gott doch schuldig ist. Wir haben keine Ahnung um die Weisheit und Größe, die da dahinter steht, aber treiben unseren Spott mit dem, der uns gemacht hat. Da kann man sehen, wie das Wesen der Sünde ist und was sie mit uns gemacht hat. Die einen schreien weg mit ihm, die anderen verkriechen sich aus Angst und Pilatus fürchtet sich um seinen Ruf beim Kaiser. Geopolitisch kann man sagen, dass es eine Übereinstimmung im Urteil der Menschen über Jesus gibt, die die ganze damalige Welt umfasst hat. Pilatus als Stellvertreter Roms, der zu dem Zeitpunkt uneingeschränkten Weltmacht, und der Hohe Rat, angeführt vom Hohen Priester persönlich, als Stellvertreter des Volkes Gottes. Der Mensch ist sich einig, dass Gott am Ende schuld ist und sie ihn nicht haben wollen. Und Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein paar Momente später spricht er diesen Satz, es ist vollbracht. Dann stirbt er. Im Moment seines Todes geht eine Erschütterung durch die Welten, die sichtbare und die unsichtbare. Einige Menschen werden aus dem Tod auferweckt, die Erde bebt und der Vorhang im Tempel, der dieses Allerheiligste abgetrennt hat, reißt in zwei Teile. Die Sühnung ist erreicht und die Möglichkeit der Gemeinschaft Gottes mit den Menschen wiederhergestellt. In meiner ursprünglichen Stoffsammlung war ich jetzt ungefähr auf der Hälfte. Aber nicht wegen der Zeit, sondern ich war in dem Moment so gepackt und ergriffen von diesem Kreuz, dass ich gedacht habe, mach's jetzt nicht weiter. Erzählst jetzt nichts von Qualität dieser Gemeinschaft, Ewigkeitswirkung, gehst der Frage nach den Gebeten Jesu nach, von Hingabe, vom Preis der Nachfolge, unserer Rucksackmentalität, unserer Angst, Gott zu vertrauen und was ich da sonst noch so alles auf dem Zettel hatte. Aber ihr habt schon die ganze Zeit die Möglichkeit, euch dieses Bild da anzuschauen. Und darum geht's. Und ich möchte jetzt einfach schließen und jedem persönlich noch Raum geben, das wirken zu lassen und darauf zu reagieren. Entweder laut, wenn ihr wollt, durch ein Gebet oder leise in eurem Herzen, vielleicht mit einer Entscheidung.